ARD. Mit einem Handschlag kann man Geschäfte besiegeln, sich auf einen Deal einigen, Freundschaften schließen oder eben auch Kriege beenden. Am 25. April 1945 reichen sich US-amerikanische und sowjetische Soldaten erstmals die Hand und feiern gemeinsam das Ende des Zweiten Weltkrieges, noch vor der offiziellen Kapitulation Deutschlands. Ein Handschlag, der in die Geschichte eingeht und auf den Pfeilern der zerstörten Elbebrücke in Torgau vollzogen wird.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Strass zu dir und hello Linda.
Ah, du bist schon in deinen Rollen, merke ich.
Ja.
Das Feature hat abgefärbt. Aber genau darum geht's ja, um diesen Handschlag zwischen GIs und Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, die da auf dieser zerstörten Elbebrücke in Torgau sich die Hand reichen. Ein wirklich ikonisches Foto, aber ist das eins, was spontan entstanden ist oder war das tatsächlich inszeniert?
Das ist ein inszeniertes Foto. Ist am Tag danach entstanden. Aber das ist ein Schicksal, das es mit vielen anderen Fotografien, berühmten Fotografien vom Kriegsende teilt. Also das mit der roten Fahne auf der Reichstagskuppel ist auch ein bearbeitetes Foto. Und das berühmte Foto vom Kriegsende, als ein GI auf dem Reichstagsgelände in Nürnberg steht und vor einem riesigen Hakenkreuz die rechte Hand zum ironischen Hitlergruß hebt, das ist Robert Kappers Fahrer, also auch ein inszeniertes Foto.
Ah, Robert Kapper, auch der berühmte Kriegsfotograf, auch da inszeniert. Aber jetzt bei dem Foto von dem Handschlag in Torgau, das sahen dann aber trotzdem die Soldatinnen und Soldaten, die da auch in der Truppe gekämpft haben? Oder ist das dann nochmal weiter verstellt
worden? Nein, das waren schon Soldaten, die dort an der Front waren und die beide, also sowohl Amerikaner als auch die Sowjets, dort zusammengetroffen sind.
Wie ist das eigentlich? Kann man historisch wirklich sagen, das war der erste Moment, wo diese beiden Armeen aufeinander getroffen sind? Oder gab es vielleicht noch andere Momente, die so ein bisschen zeitgleich sind, aber Torgau, sag ich mal, hat es ins visuelle Gedächtnis geschafft?
Nein, die sind in Torgau zusammengetroffen. Also im Norden war noch die britische Armee und die sowjetische Armee noch weit auseinander. Und im Süden, da stieß ja die Sowjetarmee erstmal über Prag, Wien, nach Süddeutschland vor und vom Norden kamen die Amerikaner über die Alpen. Also das erste Zusammentreffen hat wirklich hier in Mitteldeutschland, in Strehla und in Torgau stattgefunden.
Und dieses Zusammentreffen, ohne jetzt zu viel zu verraten, war ja auch mit sehr viel Spannung beobachtet worden und auch wirklich streng und ja bis ins Detail vorbereitet worden, weil nicht ganz klar war, ob es gut laufen wird.
Genau, das war schon sehr sorgfältig vorbereitet. Aber alle Planungen sind das eine. Und das, was die GIs und die Rotarmisten draus gemacht haben, ist was ganz anderes. Die haben eigentlich mehr oder weniger die ganzen Pläne ihrer Oberbefehlshaber über den Haufen geworfen.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Diese erste Begegnung hat am 25. April 1945 hier stattgefunden und ist leider nicht so in die Geschichte eingegangen, wie das nachgeholte gestellte Treffen dann in Torgau einige Stunden später.
Ich bewegte mich auf die Brücke zu. Von der anderen Seite näherte sich uns ein russischer Soldat über denselben Träger. Ungefähr über der Elbmitte glitten der russische Soldat und ich, jeder auf einer Seite eines riesigen V hinunter, das durch die verbogenen Träger gebildet wurde. Wir reichten uns die Hände und klopften uns vorsichtig auf die Schultern, wobei wir Acht gaben, nicht in den schnell fließenden Strom zu fallen.
Hier ist 1212 mit Einzelheiten von den Fronten. Das Ende ist da. Die Sowjets sind in Berlin. Die Nordamerikaner erreichen sowjetische Vorhuten bei Torgau.
Wir haben ein Foto aus dem sowjetischen Hauptquartier in Anführungszeichen, in einem Garten. Da wird dann getanzt und gegessen und Wein getrunken. Und man kann die Musik, die auf dem Foto nicht abgebildet ist, sozusagen schon mithören. Ja, also ich glaube, es war auch ganz viel Erleichterung darüber, dass man jetzt tatsächlich auf die Menschen getroffen war.
Ich tanzte mit einem russischen Mädchen, das eine Maschinenpistole über der Schulter trug.
Elbe Day, Tag der Begegnung. Nüchterne, nichtssagende Begriffe für einen Tag, der Rotarmisten und GIs prägt. Und der für einen zur lebenslangen Obsession wird.
Der hat sich an jedem 25. April auf einer Brücke in Chicago, auf dem größten Fluss dort in Chicago, an der Brücke, eingefunden. Und er schrieb Flugblätter, schrieb Resolutionen an die Vereinten Nationen, traf sich in Moskau im Kreml, Ende der 15 Jahre mit Khrushchev, sprach in der DDR mit Ulbricht. War denn auch hier in Torgau alles im Interesse des Friedens und der Versöhnung?
Joe Polowski oder amerikanisch Joe Pulowski. Die Aussprachen variieren bei den Gesprächspartnern und Berichterstattern. Viele der amerikanischen Soldaten haben deutsche Vorfahren oder wie Polowski russische. Wie die meisten hier Interviewten verwenden wir die deutsche Aussprache. Polowski statt Polowski, Kotzebue statt Kotzebue. Und noch etwas muss geklärt werden. Die Sowjet- oder Rote Armee ist keine russische Armee, sondern eine multinationale. In ihr kämpfen Ukrainer, Weißrussen, Tataren, Kalmücken, Esten, Letten, Litauer, Kasachen, Kirgisen und zu etwas mehr als 50% Russen. Dementsprechend ist die erste ukrainische Front, die auf Torgau vorstößt, auch keine ukrainische Einheit, sondern Teil der multiethnischen Roten Armee. In der werden große Truppenverbände als Front und geografisch nach der Region ihrer Aufstellung bezeichnet, also weißrussische oder ukrainische Front. Auch wenn sich vor allem an der Ostfront Wehrmacht und SS-Verbände verbissen wehren, der Krieg ist seit Stalingrad und der alliierten Landung in der Normandie verloren und nähert sich seinem Ende. Für die Oberbefehlshaber auf russischer, amerikanischer und britischer Seite ein Problem. Wie verhindert man, dass die schnell von Osten vorrückende Rote Armee und die westlichen Alliierten unkontrolliert aufeinanderprallen? Sich womöglich gegenseitig beschießen.
Das war eine große Herausforderung. Auf der politischen Seite hat man versucht, das abzusprechen, wo man jeweils Halt macht, bis man sich darauf geeinigt hat, dass die Amerikaner an der Mulde halten und die Sowjets an der Elbe. Auf diese Weise ist es zu so einer Art, naja, grauen Zone dazwischen gekommen. Die deutschen Truppen haben den Befehl bekommen, abzuziehen nach Norden. Ja, das heißt, wir haben es mit so einer Art Niemandsland zwischen der Mulde und der Elbe zu tun, in dem aber ganz viele flüchtende Personen unterwegs sind, also die deutsche Zivilbevölkerung, aber auch befreite Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, ehemalige Insassen von Konzentrationslagern und so weiter und so fort. Also da ist jede Menge los in diesem Gebiet.
Über Thüringen, wo sie Buchenwald befreien, stößt General Patton mit seinen Truppen nach Leipzig und Chemnitz vor und erreicht am 24. April die Mulde. Befehlsgemäß stoppen sie. Was sie nicht wissen, hat die Rote Armee die Elbe erreicht? Wo stehen die Verbündeten? Eine Patrouille unter dem Kommando von Albert Kotzebue wird von Trebsen auf Erkundungstour geschickt, soll sich aber nicht weiter als 5 Meilen von der Mulde entfernen.
Also es waren 7 Jeeps besetzt mit 27 Soldaten insgesamt unter Leutnant Kossebu, der den Auftrag hatte, sozusagen herauszufinden, wie weit sind denn die Sowjets schon vorgedrungen.
Peter Franke, Strehlaer seit Geburt, Geschichts-, Englisch- und Russischlehrer und das historische Gewissen der Stadt.
Man fragte einen Schmied, der zufälligerweise mit dem Fahrrad vorbeikam, wie ist denn der sicherste Weg zur Elbe? Weil man sich doch letztlich dem Tagesbefehl widersetzt hat und man wollte unbedingt eine Begegnung herbeiführen. Und dann traf man allerdings auch schon da unterwegs die ersten sowjetischen Soldaten auf dem Pferd. Und da gab es eine Vereinbarung, sobald man den ersten Kontakt hatte, sollte eine grüne Leuchtkugel losgeschickt werden, damit alle anderen ringsherum wissen, aha, wir haben uns schon getroffen.
Grüne Leuchtkugeln sind das Erkennungszeichen der Amerikaner, rote der Roten Armee. So haben es die Militärs vereinbart. Mit dem ersten flüchtigen Kontakt zu dem kasachischen Kavalleristen ist Kotzebues Auftrag erfüllt. Doch er fährt weiter, will als Erster an der Elbe sein und die Rotarmisten wirklich treffen. Dass er die Mulde laut Befehl nicht weiter als 5 Meilen überschreiten darf, ist ihm in diesem Moment egal. Er fährt weiter nach Strehla.
Sie müssen sich vorstellen, dass es kurz vorher hier noch ein wahnsinniges Drama gegeben hat. Am 20. April wurde die letzte vorhandene Pontonbrücke gesprengt, auf der sich Flüchtlinge befanden. So gegen 19 Uhr sollte die Sprengung stattfinden, obwohl Warnungen existierten, bitte nicht sprengen, da sind Flüchtlinge drauf, wurde hier eines der größten Kriegsverbrechen in Deutschland an Deutschen verübt.
Durch Deutsche. Wehrmachtspioniere sprengen die Brücke. 400 Menschen sterben. Kotzebue schreibt in seinen Erinnerungen, sie seien knietief durch Leichen gewartet.
Und das ist auch der wesentliche Grund, warum Strehla nicht als Ort der ersten Begegnung angegeben wurde, weil man damals sagte, dieses Bild können wir nicht in die Welt schicken mit den ganz vielen Leichen auf dem Acker da drüben, auf der Wiese da drüben. Dann waren auch keine akkreditierten Frontberichterstatter dabei. Und wie gesagt, der Tagesbefehl für beide wurde missachtet. Die haben sich zu sehr aufeinander zubewegt.
Am Mittag des 25. April 1945 paddeln Kotzebues Männer in einem schmalen Boot über die Elbe, werden um 12.30 Uhr sehr förmlich von sowjetischen Offizieren empfangen und gebeten, weiter nördlich bei Kreinitz über die Elbe zu setzen. Dort sei der Stab von Generalmajor Russakow.
Und dort hat man nochmal die Amerikaner aber richtig begrüßt, also mit Blumenstrauß, weil in der Zwischenzeit wurde vermeldet, hier gab es die erste Begegnung und dann wurde auch tatsächlich gefeiert mit allen 3 Beteiligten, das heißt also mit den Amerikanern, mit den Sowjets und auch mit den Dorfbewohnern von Kreinitz. Und im Zuge dessen war dann wahrscheinlich auch unter Einfluss von vielleicht zu viel Alkohol, ist dazu gekommen, dass die Koordinaten nicht mehr ordentlich übermittelt worden sind.
Als Albert Kotzebue mit seinen Männern an die westliche Elbseite zurückkehrt, wird er von einem Suchtrupp erwartet, den die Amerikaner losgeschickt hatten. Es ist bereits die 3. amerikanische Patrouille, die an diesem Tag bis zur Elbe fährt. In Wurzen startet Bill Robertson mit 3 Männern eine Aufklärungstour in nordöstlicher Richtung.
Robertson hatte gar nicht den Auftrag, die sowjetischen Truppen zu suchen. Er hatte einen ganz anderen Auftrag. Er sollte sich nach Orten umschauen, die geeignet wären als Kriegsgefangenenlager für deutsche Kriegsgefangene, weil die US-amerikanische Armee so viele deutsche Kriegsgefangene gemacht hat in dieser Zeit. Das war der offizielle Auftrag, mit dem sie unterwegs waren. Und als sie dann auf dem Weg sind, treffen sie auf britische Kriegsgefangene, die inzwischen frei waren und in dieser grauen Zone unterwegs waren. Und diese britischen Kriegsgefangenen erzählen ihnen, da sind noch US-amerikanische Kriegsgefangene, die sitzen in Torgau.
In Torgau befinden sich mit Fort Zinna und Brückenkopf die größten deutschen Militärgefängnisse. 60.000 Männer sind in den 5 Kriegsjahren hier inhaftiert. Mehrere hundert werden hingerichtet. Ab 1943 sitzt das oberste deutsche Militärgericht, das militärische Pendant zum Volksgerichtshof in Torgau.
Die Militärgerichte haben auch Kriegsgefangene verurteilt. Das heißt, sie sind in die Kriegsgefangenenlager gegangen und wer dort wegen Fluchtversuchen oder wegen Spionage verdächtigt wurde oder verurteilt werden sollte, wurde verurteilt und kam dann auch in ein Militärgefängnis wie hier im Fort Zinna. Und dadurch befanden sich auch ehemalige Kriegsgefangene hier, auch amerikanische.
Elisabeth Kohlhaas leitet das Dokumentations- und Informationszentrum Torgau, das sich mit der Geschichte der Militärjustiz und der Kriegsgefangenenlager beschäftigt.
Die vier sind dann zuerst tatsächlich zum Fortzina gefahren und haben dort nachgeschaut, wie die Situation ist. Die Situation war relativ beruhigt, weil das Wachpersonal das Gefängnis am Morgen des Tages aufgegeben hatte. Die letzten Wehrmachtaufseher waren geflüchtet und zurückgeblieben waren Häftlinge, mehrere hundert an der Zahl, die vor allen Dingen ausländische Häftlinge waren. Als Bill Robertson mit seinen Leuten am Fort Zinner stand und sie erfahren haben, dass auf der anderen Seite sowjetische Truppen liegen, dann sind sie tatsächlich auf die Idee gekommen, dass sie doch ein Zusammentreffen versuchen könnten. Auch das war eine spontane Idee und auch das stand gegen einen Befehl. Dieser Befehl lautete ausdrücklich nicht zusammentreffen, sondern sondieren.
Allerdings haben Robertson und seine Männer zwei Probleme. Die abziehenden Wehrmachtstruppen haben am frühen Morgen die Elbebrücke gesprengt und sie haben keine grünen Leuchtraketen mitgenommen. Wie also sollen sie sich den Sowjets auf der anderen Elbseite bemerkbar machen?
Sie beschlossen, konfiszierte Bettlaken zu einer amerikanischen Nationalflagge einzufärben. Sie brachen in die nächste Drogerie hier im Zentrum ein, um das Bettlaken mit roten Querstreifen und einem blauen Eck oben links einzufärben.
Rekapituliert Klaus Fey vom Torgauer Geschichtsverein Europa-Begegnungen. Mit drei Mann, darunter dem gerade aus der Gefangenschaft befreiten George Peck, steigt Robertson auf einen Turm des Schlosses Hartenfels. Das Fahnenschwenken beantworten die Rotarmisten korrekt mit roten Leuchtgeschossen. Und als die Antwort mit grünen ausbleibt, mit Artilleriefeuer.
So, was macht man nun? Da ist dem Peck, diesem ehemaligen Kriegsgefangenen, amerikanischen Kriegsgefangenen, eingefallen, es existieren ja auch ehemalige russische Kriegsgefangene in dem Fort Zinner. Und er ließ dann einen sowjetischen Offizier aus dem Gefangenenlager holen. Es war Leutnant Titov, ein russischer Pilot, der bei Leningrad abgeschossen wurde und gefangen genommen wurde. Titov rief dann in russischer Sprache: Genossen, schießt nicht, hier sind Verbündete. Hier sind Amerikaner, Moskau, Amerika.
Als sowjetische Soldaten sich der zerstörten Elbbrücke nähern, eilt Bill Robertson den Turm hinunter und klettert auf die Trümmer.
Ungefähr über der Elbmitte glitten der russische Soldat und ich, jeder auf einer Seite eines riesigen V hinunter, das durch die verbogenen Träger gebildet wurde. Wir reichten uns die Hände und klopften uns vorsichtig auf die Schultern, wobei wir Acht gaben, nicht in den schnell fließenden Strom zu fallen. Der Russe kroch weiter auf das Westufer zu, während wir unseren Weg auf dem Träger nach Osten fortsetzten, an dessen Ende wir von Soldaten mit begeisterten Rufen empfangen wurden.
Noch 40 Jahre später, als Bill Robertson seine Erinnerungen niederschreibt, ist seine Erleichterung, die Begeisterung spürbar.
Wir lachten und schrien, klopften uns gegenseitig auf den Rücken, schüttelten viele Hände. Keiner verstand den anderen, aber das Gefühl der Gemeinsamkeit war unmissverständlich. Wir alle waren Soldaten, Kameraden in Waffen. Wir hatten einen gemeinsamen Feind besiegt. Der Krieg war vorbei, der Friede nahe. Wir alle würden die nächste Stunde, den nächsten Tag erleben.
Sardinen, Dosenfleisch, Schokolade, Wein und Wodka tauchen auf. Eine spontane Feier beginnt. Wenige Kilometer elbaufwärts, in Kreinitz, feiert auch Albert Kotzebues Patrouille mit sowjetischen Soldaten.
Wir haben ein Foto aus dem sowjetischen Hauptquartier, in Anführungszeichen, in einem Garten. Da wird dann getanzt und gegessen und Wein getrunken. Und man kann die Musik, die auf dem Foto nicht abgebildet ist, sozusagen schon mithören. Ja, also ich glaube, es war auch ganz viel Erleichterung darüber, dass man jetzt tatsächlich auf die Menschen getroffen war. Und das macht diesen Moment vielleicht so besonders. Gleichzeitig war der Krieg für einen Moment stillgestellt auch. Und man war sozusagen in einem Moment von Glück und Freude und Erleichterung und konnte das auch für ein, zwei Tage hier genießen.
Für den nächsten Tag verabredet man ein Treffen auf Offiziersebene auf der östlichen Elbseite. Es ist der Tag, an dem ein ikonisches Foto entsteht. Der Handschlag von Rotarmisten und GIs auf den Pfeilern der zerstörten Torgauer Elbbrücke.
Keiner der Soldaten, den man auf dem Foto sieht, war an der eigentlichen Begegnung am Vortag tatsächlich beteiligt. Der amerikanische Fotograf Alan Jackson, der dann wie viele andere Kriegsfotografen, Kriegsreporter nach Torgau gekommen war, nachdem die Begegnung stattgefunden hatte, hat sich praktisch ans Elbufer gestellt und hat die Soldaten genommen, die da gerade waren, und hat gesagt, stellt euch doch mal hin und gebt euch die Hand. Es mussten mehrere Anläufe unternommen werden, bis das Foto dann richtig war, weil immer einer in die Kamera guckte, und das sollte dann natürlich auch nicht so sein.
In Torgau wird am 26. April 1945 fotografiert und gefeiert. Der Krieg ist zwar noch nicht vorbei, die amerikanischen und sowjetischen Soldaten feiern aber schon den Sieg. Alkohol fließt in Strömen, es wird gesungen, getanzt, gelacht. Man redet mit Händen und Füßen, Rade bricht ausgerechnet auf Deutsch. Entgegen späterer Erzählungen ist diese Verbrüderung von beiden Seiten gewollt, betont Arkadi Miller.
Man wollte diese Verbrüderungsszenen. Man konnte so etwas auch nicht kontrollieren. Ne? Also dieses Ereignis, dass beide aufeinandertreffen, ist für die Soldaten, wenn man die Erinnerungen sich anschaut, wenn man sich die Berichte anschaut, ihr persönlicher Sieg in diesem Krieg. Und deswegen waren diese Feste akzeptiert, und die fanden nicht nur an dem Tag statt, sondern auch danach. Ne? Also man muss sich das nicht so vorstellen, am 25. haben sie sich getroffen und dann so, okay, gut, ne? dann haben wir uns jetzt gesehen. Die waren total neugierig aufeinander. Und bei diesen Verbrüderungsszenen, da kam es zu, naja, total herzlichen Begegnungen, und die Soldaten tauschten alles, was sie hatten, miteinander aus. Also Knöpfe waren hoch im Kurs. Sterne von den Schulterstücken bis zu Ehringen, habe ich gelesen, in Überlieferung.
Knapp zwei Wochen später endet der Krieg. Anfang Juni 1945 ziehen sich die Amerikaner von Elbe und Mulde gen Westen in ihre Besatzungszone zurück. Torgau wird von der Roten Armee besetzt und bekommt eines der allerersten sowjetischen Kriegsdenkmäler. Ein schlichter Obelisk, gekrönt von einem Kranz gesenkter Fahnen. Entworfen von dem Architekten Avraham Milecki.
Das ist ein Denkmal für den gemeinsam errungenen Sieg. Da werden die verbündeten westlichen Truppen und vor allen Dingen die Amerikaner genannt. Sie werden gewürdigt. Man sieht es vor allen Dingen an der Krone dieses Denkmals. Da sind Fahnen abgebildet. Das ist abwechselnd eine amerikanische und eine sowjetische Fahne.
1976 entsteht ein zweites Denkmal vis-à-vis. Auf ihm wird allein der Sowjetarmee für die Befreiung vom Faschismus gedankt. Völlig verdrängen lässt sich in Torgau die Erinnerung aber nicht. Zu den runden Jahrestagen treffen sich die sowjetischen und amerikanischen Veteranen. Einer ist immer dabei, Joe Polowski. Als Teil der Kotzebue-Patrouille gehört er zu den ersten Amerikanern, die auf die Rote Armee treffen. Bei Strela, wo hunderte tote Zivilisten nach der Brückensprengung am Elbufer liegen. Darunter ein kleines Mädchen mit einer Puppe im Arm, an der Hand seiner toten Mutter. Ein Bild, das Polowski nie mehr loslässt.
Well, as you remember, Leo, there was a whole sea of dead women, children have been, yes.
Wir sehen im Geiste wieder die Toten vor uns. Männer, Frauen, Kinder und ihr zerstörtes Hab und Gut. Die schrecklichen Eindrücke des Krieges hat niemand von uns vergessen. Es ist eine eigenartige Atmosphäre.
Polowski wird zum Friedenskämpfer. Er fordert von der UNO, gegründet am Elbe Day am 25. April 1945, diesen Tag zum Friedenstag zu erklären. Er stellt sich jedes Jahr mit Flugblättern auf die größte Brücke seiner Heimatstadt Chicago. Er fährt zu Chruschtschow, spricht mit Ulbricht, reist immer wieder nach Torgau.
Es war ein herrlicher Frühlingstag, gerade so wie heute. Es war ein Ereignis, das wir lange erwartet hatten. Wir trafen uns als Freunde. Und es war ein Tag, den wir niemals vergessen haben.
In seinem Testament legt Joe Polowski fest, dass er in Torgau bestattet werden soll. Er ist der einzige Militärveteran, der auf ostdeutschem Boden begraben wird. Mitten im Kalten Krieg tragen amerikanische und sowjetische Militärs gemeinsam seinen Sarg, bedeckt vom Sternenbanner. Auch der DDR-Rundfunk berichtet von der Beerdigung.
Mehrere Redner unter dem Obelisk erinnerten an die Worte Polowskis. Die damals dabei waren, schworen sich, einander nie zu vergessen und ihr Leben dafür einzusetzen, die Freundschaft zwischen unseren Völkern zu fördern, so dass es niemals mehr zu einem Krieg kommt.
Auch 2025 wird der 25. April, der Elbe Day, gefeiert. Eingeladen sind wie immer die noch lebenden amerikanischen und sowjetischen Soldaten und deren Nachfahren. Doch es ist schwer vorstellbar, dass Sowjets und Amerikaner zusammen feiern und sich an ihren Schwur an der Elbe erinnern, dass es nie wieder Krieg geben dürfe. Gerade deswegen muss man von diesem Tag, den mit ihm verbundenen Hoffnungen und Enttäuschungen erzählen, meint Arkadi Miller vom Museum Karlshorst.
Ich als Historiker sage, man muss die Geschichte einfach erzählen. Und wenn man die Geschichte erzählt, dann ist sie nicht vergessen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Ein Handschlag schreibt Geschichte. GIs und Rotarmistinnen und Rotarmisten an der Elbbrücke, an der Elbebrücke in Torgau treffen aufeinander. Charlie, ich fand, das hat sich fast angehört wie so ein kleiner Thriller irgendwie. Es war richtig spannend, dieser Weltgeschichte zuzuhören, wie das alles zusammenkam.
Das war auch für mich interessant, wie das genau ablief.
Ja.
Und ich habe dann viel drüber nachgedacht, weil mir aufgefallen ist, als ich anfing mit dem Thema, das Foto ist mir zwar bekannt, aber eigentlich erst nach 90.
Aha.
Also von meinen Schulbüchern, da kannte ich nur das Foto der roten Fahne auf dem Reichstag, ne?
Ja, ja.
Und ja, es wird ja in Torgau auch erst seit 90 richtig gefeiert. Das war so ein Thema, was in der DDR doch ein bisschen klein gehalten wurde. Also zumindest, ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Foto bei mir im Schulbuch drinne war. Arkadi Miller sagte mir, in seinen, allerdings dann in 90er Jahren, war es dann drinne. Aber ja, das waren dann halt die 90er Jahre, ne?
Genau, das war dann, ja natürlich, dann hat dann wahrscheinlich doch der Kalte Krieg all das eine größere Rolle gespielt. Klar, es war natürlich ein US-Fotograf. Im selben Moment hätte ja auch eigentlich die Rote Armee, das also quasi beidseitig hätte das ja fotografiert werden können, oder?
Es gibt Fotos. Oder es soll Fotos geben, sagen wir es so rum. Also Arkadi Miller hat mir gesagt, es gibt schon in den sowjetischen Archiven und sowjetischen Zeitschriften Fotos. Die hatten natürlich auch ihre Kriegskorrespondenten mit, die fotografiert haben. Allerdings hat es immer viel, viel länger gedauert, bis die veröffentlicht wurden, die Zeitung, weil da die Militärzensur, die auch bei den Amerikanern da war, aber die sowjetische Militärzensur hat irgendwie langsamer gearbeitet. Also die Bilder sind später entstanden, sind dann auch einfach nicht so verbreitet worden. Aber ich habe hier zum Beispiel auch ein Foto, wo die erste Trupp der Amerikaner übergesetzt ist, über die Elbe. Da gibt es ein Foto, Piotr Bernstein, Fotograf, wo die eben ankommen mit so einem Art Lastkahn. Also das kann nicht das ganz Erste sein, weil ich habe das erste Boot gesehen, mit dem die rübergefahren sind. Das liegt nämlich noch in Strehla im Heimatmuseum.
Ach.
Dieses Segelboot, was sie sich dort geschnappt haben. Das Foto, was zwar hier beschriftet ist, erstes Übersetzen, das muss dann vermutlich in Kreinitz passiert sein. Also zwar die Kotzebue-Patrouille, aber die sind ja dann noch ein zweites Mal übergesetzt. Und erst dort kann das Foto entstanden sein. Aber wenn man unterwegs ist, also mal als Ausflugstipp, Strehla Heimatmuseum, man kann sich das erste Segelschiff, mit dem die erste Patrouille übergesetzt ist, dort im Heimatmuseum noch angucken. Die haben es erhalten.
Also da ein Stück Weltgeschichte. Genau, ein wichtiger Moment. Ich wollte vielleicht noch sagen, na klar, für die US-Fotografinnen und Fotografen, also Lee Miller war ja auch im Auftrag der US-Armee unterwegs, die haben natürlich auch generell den Vorteil gehabt, dass es ja diese großen Magazine gab, die dann weltweit ja auch ihre Auflagen hatten, live und all das natürlich, ne? Also das ist auch von der, also sag ich mal so, die Magazine, die Leute haben das gelesen überall auf der Welt und deshalb haben die viel mehr die Runde gemacht, als dann vielleicht ja die sowjetischen. Nicht wahr?
Ja, natürlich. Mhm. Und die sind dann einfach auch, die waren auch ganz schnell. Der Film mit den Bildern von Torgau, der ist am nächsten Tag in Paris gewesen. ist entwickelt worden und dann erschienen eben die Zeitschriften weltweit alle mit diesem Bild. Ne? Mhm. Und damit hat sich das natürlich in das Gedächtnis der Leute eingebrannt. Aber es sind wirklich in dieser Zeit in Torgau viele gute entstanden, auch manche ganz dramatisch. Also Bill Robertson zum Beispiel, er war einer der Soldaten, die über die zerbrochene Elbbrücke gekrochen sind, der hatte ein Fotoapparat dabei.
Ach.
Und da sind ein paar ganz unscharfe, verwackelte Fotos entstanden. Da muss man schon fast wissen, dass diese schwarzen Punkte Soldaten sind da drauf. Aber es gibt authentische Fotos aus dieser Zeit. Mhm. Und es gibt noch einen in Torgau noch einen französischen Kriegsgefangenen, der ebenfalls einen Fotoapparat hatte und der da auch einige Fotos gemacht hat.
Ah, und hast du die dann eigentlich in Archiven gefunden, muss ich jetzt mal so fragen? Oder sind das dann
es gibt so ein paar Bücher, beziehungsweise in Torgau, wenn man sich die Ausstellung dort anguckt, im Dokumentationszentrum, da sind diese Fotos von dem französischen Kriegsgefangenen zum Beispiel zu sehen. Es gibt ein paar Bücher, ich habe hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch zu liegen, 1945, Ikonen eines Jahres. Da sind diese Fotos drinne und das sind so schöne Fotos gerade aus Torgau dabei. Also wo man die Freude der Soldaten richtig spürt, dass sie sich da getroffen haben. Und für mich sehr interessant, ein Farbfoto, wo steht Fotograf unbekannt, aber es war das erste Mal, dass ich ein Farbfoto mit drin gesehen habe, mit einer Soldatin. 1 Million Frauen haben wir in der Roten Armee gekämpft. Ne? Und ganz vorne ist eine Frau mit einem Glas in der Hand, hinter ihr ein russischer Soldat mit Akkordeon und dann der Rest bunt gemixt, Amerikaner und sowjetische Soldaten mit einer Flasche Wein in der Hand. Und man merkt richtig, die feiern. Da ist jetzt Erleichterung, da gibt es eine große Feier. Und eben so ein anderes Foto, wo die untergehakt durch Torgau, 12 Mann, über die gesamte Straßenbreite laufen die durch Torgau. Oder vielleicht tanzen sie fast. Also die wirken so beschwingt auf den Fotos. Da spürt man diese große Erleichterung, die bei den einfachen Soldaten war. Der Krieg ist vorbei.
Genau. Und dass man auch quasi was gemeinsam geschaffen hat, nicht wahr? Geschafft hat. Und das ist, fand ich auch nochmal so spannend, wie viel eigentlich Spannung im Vorfeld war, wie viel Unsicherheit vielleicht auch war, wie wird dieses Zusammentreffen dieser beiden Armeen funktionieren können oder nicht können. Dass man sich da einfach nicht sicher sein konnte, wie passt das, wie kann man vielleicht auch sicherstellen, dass man genau halt eben nicht aufeinander schießt, sondern dass man halt weiß, hey, wir kämpfen hier gegen die Nationalsozialisten. Wir kämpfen gegen die Wehrmacht. Und das fand ich ja total spannend, dass man einmal diese Farbencodes hat, dass man sagt, wir sind rot, wir sind grün. Dann hat es aber in dem Moment dann natürlich, wie es halt so ist, in der Realität nicht geklappt gehabt.
Man kann sich das auf der Ebene Befehlshaber, kann man sich das perfekt ausmalen und auf der Karte ein paar Linien machen. Also ihr bis zur Elbe und ihr bis zur Mulde und dann ist dazwischen Platz und da kann nichts passieren.
Einfach.
Funktioniert einfach in der Theorie und auf der Karte wunderbar. So. Und dann ist aber die Frage, sind die jetzt wirklich an der Elbe und wirklich auch die Neugier? Also man muss ja sagen, von 3 Patrouillen haben 2 sich über den Befehl hinweggesetzt.
Ja, das fand ich auch spannend.
Sind übrigens dafür auch bestraft worden, die Amerikaner. Aber die Neugier hat gesiegt. Wobei der Befehl auch ein bisschen widersprüchlich war, Kontakt aufnehmen oder gucken, wo sie sind, aber nicht weiter als 5 Meilen von der Mulde wegfahren. Also ja. Sie konnten sich immer auch rausreden, sie haben ja nur den einen Teil des Befehls, Kontaktaufnahme, erfüllt. Aber das ist so einfach so. Und es sind wirklich die einfachen Leute, das wollte ich auch mal sagen. Es gibt übrigens, weil wir schon über die Fotos gesprochen haben, es gibt auch ein Foto auf der Generalsebene, ein Handschlag auf der Generalsebene.
Ah.
Der ist aber am 27. April erst passiert.
Na, also so. 2 Tage später.
Ja, oder? Da haben sich dann die hohen Offiziere, da gibt es ein Foto, aber das hat natürlich keine ikonische Wirkung mehr gehabt.
Natürlich,
sind die Soldaten, also es waren ja wirklich die Leute, die die Drecksarbeit, muss man sagen, gemacht haben. Ne?
Und ja, natürlich.
Die dann sich auch gefreut haben. Ja, und das war natürlich, wenn man sich überlegt, sowohl die Russen als auch die Amerikaner sind erzogen, aufgewachsen mit dem, die anderen sind die Bösen. So. Da ist der Kapitalismus und da sind die Kommunisten, alles Kinderfresser und da ist es ganz erbärmlich. So, und die Leute sind so sozialisiert und stoßen jetzt aufeinander. Das hat natürlich ein gewisses Risiko für die Armeen gehabt, ne? Aber dort in Torgau, zumindest bei den Patrouillen allen, die waren einfach neugierig. Also das haben mir alle meine Gesprächspartner gesagt, aus den ganzen Quellen, es gibt ja auch Bücher danach, die Erinnerung dran, die waren alle neugierig, was sind das für Menschen, die mit uns gemeinsam gegen Deutschland gekämpft haben. Und diese Neugier hat einfach gesiegt und dann auch die Erleichterung.
Wie ist das eigentlich, was weiß man eigentlich, was haben denn die Menschen, die in Torgau gelebt haben eigentlich zu dieser Zeit, was haben die davon mitbekommen? Weil wir kriegen ja schon so ein bisschen mit, es wurde in die eine Drogerie eingebrochen, damit sie diese US-Flagge irgendwie malen, nachzeichnen können irgendwie. Dann gab es plötzlich einen Blumenstrauß, wo kam der her?
Das frage ich mich auch.
Was haben da so die Torgauerinnen und Torgauer eigentlich mitbekommen? Was weiß man?
Wenig, denn die sind vertrieben worden, schon vorher. Torgau ist zur Festung erklärt worden, also da waren ja die großen Wehrmachtsgefängnisse. Und die Torgauer mussten aus der Stadt raus. Geblieben sind nur Feuerwehr, Polizei und die, die zum Volkssturm mussten. Also die Torgauer selbst haben davon kaum was mitgekriegt. Übrigens, ironischerweise wiederholt sich diese Geschichte dann 1983, als Joe Polowski, einer der allerersten Soldaten, die in Strela über die Elbe gesetzt sind und die Rotarmisten getroffen haben, in Torgau beerdigt wird. Auch da wissen die Torgauer gar nichts davon und kriegen nichts mit.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Ich finde diesen Gedanken, dass er wirklich ja in seinem Testament vermacht hat, dass er dort in Torgau begraben werden möchte. Das fand ich auch eigentlich spannend, weil das eine ist, dass man einen wichtigen Moment in seinem Leben hat, an trotzdem vielleicht aber in seiner Heimat begraben werden möchte, ne? Aber dass er gesagt hat, nein, er möchte an diesem Ort begraben werden, in Torgau. Und dann kriegen das in einer gewissen Weise ja auch die Torgauer und Torgauerinnen gar nicht richtig mit, so, ne? Was das für ein Moment ist. Mhm. Das fand ich irgendwie auch spannend, also wie das kommt. Aber da weiß man wahrscheinlich nicht wirklich, was da.
Naja. Ja. Also, er war offensichtlich schwer traumatisiert, muss man so sagen, von diesem, was er gesehen hat. Und gerade dieses eine Bild, das tote Mädchen, einen Arm mit der Puppe in der Hand, an der Hand seiner toten Mutter, das hat ihn wohl lebenslang nicht mehr losgelassen. Er ist dann wirklich zum überzeugten Pazifisten geworden und hat immer dafür gekämpft, dass Krieg nicht wieder passiert und dass das Andenken an dieses gemeinsamen Kampf hochgehalten wird. Und das war ihm ganz, ganz wichtig. Ist auch immer wieder nach Torgau gereist und wenn man sich vorstellt, in 50er Jahren geschafft, von Khrushchev und von Ulbricht empfangen zu werden. Der Mann muss schon Charisma gehabt haben und einfach nicht locker gelassen. Ja, und 83, immer noch kalter Krieg, muss man ja sagen. Ne? 83 ist ja damals auch das koreanische Flugzeug über Sachalin abgeschossen worden von den Sowjets. Da kochten ja die Ost-West-Differenzen nochmal richtig hoch. Und da schafft es er, dass er beerdigt wird in Torgau. Das ist schon eine große Leistung. Hängt natürlich auch damit zusammen, Erich Honecker wollte ja gern nochmal als Staatsmann in die USA reisen. Mhm. Und dann war natürlich auch so eine kleine Geste, einfach mal die Hoffnung, er kriegt noch die Einladung in die USA. Und dann ist er dort beerdigt worden mit amerikanischen und sowjetischen Veteranen unter der US-amerikanischen Flagge. Und die Predigt, die Trauerrede, hielt ein amerikanischer Pfarrer und sprach über Schwerter zu Flugscharen. Auch das Politik. Aber ich habe auch meine Gesprächspartner in Torgau gefragt, die auch damals da waren. Die haben gesagt, also wir Torgauer haben das überhaupt nicht gewusst, dass diese Beerdigung auf dem Friedhof ist. Man wollte natürlich verhindern, dass da Massen an Torgauern auf den Friedhof kommen.
Und doch eigentlich ja wirklich der Joe Polowski trotzdem damit ja auch ein Andenken setzt, neben den Kriegsmälern, die da sind, dass man wirklich diesen Moment hat und den verewigt er dann ja auch, dass es da diesen Handschlag, diese Zusammenkunft gab, dieses Zusammenfinden und ja, dieser Schwur an der Elbe.
Genau, diesen Schwur an der Elbe, den gab es wahrscheinlich mehrfach. Es gibt nicht diesen einen Schwur, sowas wie den Schwur von Buchenwald, der irgendwie niedergeschrieben ist. Mhm. Aber wo die sich getroffen haben in diesen Tagen um den 25., 26., 27. April, die haben sich die Hände gereicht und haben gesagt, okay, nie wieder Krieg, das wollen wir nicht mehr. Wir müssen alles dafür tun, dass es nie wieder Krieg gibt. Das ist sozusagen die Quintessenz, dieses Schwur von der Elbe. Und den haben auch ein Großteil der Leute gelebt. Also das war denen wirklich ein Herzensanliegen, sowohl den sowjetischen Soldaten als auch den amerikanischen.
Ein Handschlag, der Geschichte geschrieben hat. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Ideen, Kritiken, Anregungen haben, schreiben Sie einfach an weltgeschichte@mdr.de.